oder in den Sommerferien um die halbe Welt geflogen. Da dachte ich, naja, für uns waren die Prioritäten natürlich anders gesetzt, kann man sich ja vorstellen. Auf dem Bauernhof habe ich mich nicht so privilegiert gefühlt. Heute bewerte ich das komplett anders. Damals hätte ich gesagt, naja, das sind wirklich privilegierte Kinder. Heute würde ich sagen, ich bin war extrem privilegiert. Ich bin in einer unglaublichen Freiheit auf diesem Bauernhof aufgewachsen. Natürlich gab es da ein paar Pflichten, aber wenn man die erledigt hatte, dann konnte man tun und lassen, was man wollte. Da gab es Maschinen, da gab es eine große Werkstatt, ein Gewehr aus dem Krieg, konnte man alles noch benutzen. Mein Bruder und ich, wir haben uns jeweils ein Trommelfell weggesprengt bei pyrotechnischen Experimenten. Und da war alles erlaubt, sozusagen. Also wir sind in einer großen Freiheit aufgewachsen dort auf diesem Hof. Also welche Kinder sind privilegiert, welche Kinder sind nicht privilegiert? Und ihr seht schon mit meinem Einstieg, das ist alles eine Frage der Bewertung, der Kriterien, die man da anlegt. Manche würden sagen, ja, privilegierte Kinder, das sind Kinder, die im Wohlstand aufwachsen, die gut versorgt sind, die alles und mehr haben, als sie brauchen. Andere würden wohl sagen, privilegierte Kinder, das sind Kinder, die mit viel Bildung aufwachsen, die Chance bekommen, eine gute Ausbildung zu machen und nebenher auch noch Querflöte lernen und reiten und Golf spielen und was man sonst noch so alles braucht fürs Leben. Wieder andere würden wahrscheinlich sagen, ja, privilegierte Kinder, das sind Kinder, die Eltern haben, die sich um sie kümmern. Die Eltern haben, die Zeit für die Kinder haben, die sich Zeit nehmen, die mit denen auch mal ein Spiel spielen oder sich einfach die Zeit nehmen für die Kinder. Die sind privilegiert. Ich möchte heute Morgen noch ein anderes Kriterium vorschlagen. Ein anderes Kriterium für Kinder, die privilegiert sind. Ich würde sagen, das ist die These und ich hoffe, dass ihr meiner These zustimmt, beziehungsweise dass ich euch überzeugen kann im Lauf der Predigt, wenn ihr nicht zustimmt. Ich würde sagen, privilegierte Kinder sind Kinder, für die regelmäßig gebetet wird. Also ein Kind, das einen Onkel hat oder eine Tante oder eine Papa oder eine Mama und oder einen Opa oder eine Oma oder einen Nachbar oder einen Kinderstundenleiter, der für die oder diejenige, für dieses Kind betet, dieses Kind ist privilegiert, wahrhaft privilegiert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese Kinder und diese Menschen, die jemand haben, der regelmäßig für sie betet, die sind maximal privilegiert, bevorzugt. Viele Kinder, die wachsen im großen Reichtum auf, aber sie haben niemanden, der für sie vor Gott eintritt. Niemand, der regelmäßig für sie betet. Und noch viel mehr Kinder wachsen in großer Armut auf und haben auch niemand, der regelmäßig vor Gott für sie eintritt, der für sie betet. Und diese Kinder sind, wenn man so will, arme und reiche Waisenkinder in der geistlichen, in der spirituellen Welt. Denn sie haben keinen menschlichen Fürsprecher, niemand, der vor Gott für sie eintritt. Und es ist schade, wenn Golfstunden, Reitstunden, Querflötenunterricht, das kostet alles viel Geld. Das weiß ich aus eigener Erfahrung mit 5 Kindern. Aber Gebet ist kostenlos. Kostet Zeit, kostet Einsatz, aber keinen Cent. Unsere große Tochter, die ist auf einer Schule, da gibt es ein Austauschprojekt mit China. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, dass das Kind nach China geht und da die große China-Reise macht. Ich denke, langfristig ist so ein China-Austausch sehr prägend und eine wertvolle Erfahrung. Aber wenn wir beten regelmäßig für unsere Kinder, das gar nichts kostet, dann ist das langfristig noch prägender und noch wertvoller, auch als so ein Austausch. Also ihr spürt, wohin die Reise heute Morgen geht. Jetzt haben wir ja Advent und die Adventspredigtserie bei euch steht an. Ich habe diese Woche mit mir gerungen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz auf die Reihe gebracht, noch mich voll auf Advent einzustimmen. Und mich beschäftigt eben gerade dieses Thema. Und so dachte ich, okay, ich wage es. Ich schenke euch jetzt diese Predigt. Diese Predigt hat aber noch eine zweite Tücke, also es geht jetzt ja, ich spitze das so zu, auf das Gebet, auf die Fürbitte für die Kinder, für die Familie. Jetzt sind manche von euch, die haben gar keine Kinder, das ist mir bewusst, manche sind zu jung. Da kommen vielleicht noch Kinder, auf euch würde ich natürlich raten, gut zuzuhören. Aber bei anderen hat es vielleicht nicht geklappt, ich kenne euch zu wenig, keinen Partner gefunden oder aus anderen Gründen gab es keine Kinder. Und ich weiß, dass es für manche Menschen sehr, sehr schmerzhaft ist. Und meine Absicht ist nicht, in irgendeine Wunde hineinzustechen oder irgendwie jetzt irgendeinen Schmerz zu generieren oder zu produzieren. Das überhaupt nicht die Absicht. Aber ich dachte, ich kann auch auf das Thema trotzdem nicht verzichten. Das Thema ist mir zu wertvoll und zu wichtig. Und deshalb gehe ich dieses Risiko ein und ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn ihr davon betroffen seid. Und wer keine eigenen Kinder hat, und auch wer eigene Kinder hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, nicht nur für die eigenen Kinder zu beten, sondern auch für andere Kinder zu beten. Also meine Frau und ich unterstützen so einen Jungen aus der Mongolei mit einem minimal kleinen Geldbetrag. Und ich habe mir angewöhnt, einfach wenn ich für unsere Kinder gebetet habe, dann bete ich auch noch für diesen Jungen. Ich möchte ihn nicht nur mit Geld beschenken, sondern auch mit Gebet. Und es gibt wahrscheinlich Millionen Kinder auf dieser Welt, die eben die Waisenkinder sind, geistliche, spirituelle Waisenkinder, die niemand haben, der regelmäßig vor Gott für sie eintritt. Und da kann man sich austoben, da kann man sich einbringen, das ist ein wunderbarer Dienst, ein wertvoller Dienst, ein Dienst an der Zukunft unserer Welt. Ich habe mich in diesem Sommer intensiver mit der Person des Hiobs beschäftigt. Das hatte verschiedene Gründe. Ja, manche von euch werden den Hiob kennen, ein Mann aus dem Alten Testament, aus dem vorchristlichen jüdischen Teil, wahrscheinlich eigentlich sogar aus dem vorjüdischen Teil der Bibel, wenn man so will. Und dieser Hiob ist dort, wird dargestellt in der Bibel als der Prototyp eines Gerechten. So, das ist so der vollkommene gläubige Mann. Der Hiob hat 10 Kinder, können wir lesen im ersten Kapitel, 7 Söhne und 3 Töchter. Also Gott hat ihn auch mit einer großen Fruchtbarkeit beschenkt. Und dann lesen wir so über das Familienleben des Hiobs. Und das ist ja jetzt schon lange, lange her. Mehrere tausend Jahre. Seine 7 Söhne hatten die Gewohnheit, reihum in ihren Häusern Festessen zu veranstalten, an denen alle Brüder teilnahmen. Auch ihre 3 Schwestern luden sie dazu ein und sie alle aßen und tranken miteinander. Also 10 Kinder und die haben sich da zur Gewohnheit gemacht, dass sie sich da reihum einladen und ein Fest nach dem anderen feiern. Offensichtlich haben es die schon mal gut miteinander in der Hiobsfamilie. Stellt euch mal vor, jetzt kommt ja Weihnachten, 1. Weihnachtsfeiertag sitzt man zusammen, 2. Weihnachtsfeiertag mit der Familie, 3. mit der Familie, 4. Weihnachtsfeiertag, 5., 6., 7., 8., 9., 10. Ich nehme an, da wird es bei den meisten Familien, wäre es denn auch gut. Bei Hiob, da kann man es gut miteinander. Die feiern offensichtlich gerne miteinander. Die feiern, die jungen Menschen. Mein Opa, ich höre meinen Opa heute noch zum Thema Feiern und Party machen und ich fand es so eben so erstaunlich, dass wir hier so einen 6000 Jahre alten Bericht haben und was lesen wir da, dass die jungen Leute feiern wollen. Und ich höre meinen Opa heute noch, der übrigens gebürtiger Ludwigsburger ist, der sagt, oh, als ich noch ein junger Mann war, oh, ihr junge Leute, ihr mit eurer Feste, dass ihr schafft mal was und feiert nicht so viel. Das war so sein Mantra, das er uns natürlich mitgegeben hat, dass wir was schaffen sollen, nicht so viel feiern. Wäre ich damals ein bisschen bibelfester gewesen, hätte ich ihm sagen können, dass man schon vor 6000 Jahren in der Bibel haben die jungen Leute gefeiert, haben die Feste veranstaltet und Partys gemacht. Und natürlich haben die damals nicht nur Wasser getrunken, es waren keine H2O-Partys, da gab's durchaus auch Wein. Und jetzt, wenn junge Leute zusammen sind und feiern und Wein trinken und sich's gut gehen lassen, da kann natürlich viel schief gehen. Das weiß der Hiob auch, also so lebensnah ist der schon. Und dann können wir lesen, immer wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, stand Hiob früh morgens auf und ließ seine Kinder holen. Für euch wieder mein Opa, wer feiern kann, der kann auch aufstehen. Für jedes von ihnen brachte er ein Brandopfer dar, um sie von Sünde zu reinigen. Denn er sagte sich, vielleicht hat eines von ihnen in Gedanken Gott beleidigt und ist dadurch schuldig geworden. Also hochinteressant. Die Jungen feiern und die Eltern sind in Sorge. Kennt ihr vielleicht, manche von euch zumindest, dieses Gefühl. Was machen die da? Unsere Sorgen sind vielleicht, hoffentlich wird da keine schwanger, hoffentlich betrinken die sich nicht und fahren durch die Gegend, hoffentlich stellen die da sonst, nehmen die da irgendwelche Drogen oder so irgendwas. Die Sorge vom Hiob, die ist eine andere. Die Sorge des Hiobs ist, dass eines seiner Kinder vor Gott schuldig geworden sein könnte. Hier in Gedanken, aber nicht nur in Gedanken, Gedanken werden auch zu Taten. Die Sorge des Hiobs ist, eines meiner Kinder könnte schuldig geworden sein. Die Beziehung zu Gott könnte gestört sein. Und deshalb opfert er für jedes seiner Kinder präventiv ein Tier. Also da haben wir dann 10 Tiere, die Hiob präventiv sicherheitshalber opfert, um seine Kinder stellvertretend hier von ihrer Schuld, von ihrer möglichen Schuld zu reinigen. Es ist schon bemerkenswert. Das ist natürlich jetzt lange her, das ist weit vor Jesus, was hier stattfindet. Und wir sind ja mit diesem Opferkult nicht mehr so vertraut. Das ist ja weit weg von unserer Lebenswirklichkeit. Wir kennen das Opfer von Jesus, das einmalige, das letzte große Opfer, in dem er unschuldig stellvertretend für unsere Schuld stirbt. Das kennen wir, aber seither sind diese Opfer nicht mehr nötig. Hiob opfert hier diese Tiere, die auch unschuldig sind, stellvertretend für seine Kinder. Also da gibt's natürlich schon einen Bezug auch zu dem, was wir kennen und glauben. Und trotzdem ist es uns fremd, diese Tiere da auf den Altar zu legen für die eigenen Kinder, weil sie möglicherweise schuldig geworden sind. Und das hat mich beschäftigt, dieses Verhalten des Hiobs, dieses Verhalten des Vater Hiobs, Vater von 10 Kindern. Offensichtlich versteht der Hiob sich als eine Art Priester. Er versteht sich als eine Art Priester. Nun, was ist ein Priester? Was ist ein Priester in der Bibel? Da können wir jetzt an den Hebräerbrief denken. Jesus als den letzten Hohepriester. Ein Priester, ich sag's mal ganz kurz, ein Priester tritt vor Gott für das Volk ein. Ein Priester ist ein Fürsprecher vor Gott, für das Volk, für die Menschen. Und offensichtlich versteht sich Hiob hier als eine Art Priester für seine Kinder. Und ich habe mich gefragt, heißt also Eltern sein auch Priester sein? Priester für die eigenen Kinder. Also auch für die eigenen Kinder vor Gott einzustehen, auch in Bezug auf ihre Schuld und auf ihre Sünden. Das ist ja überhaupt ein unangenehmer Gedanke. Meine Kinder werden schuldig, die sündigen. Und ich kann aber jetzt, und das so wie Hiob, vor Gott für meine Kinder eintreten. Ein bisschen vielleicht ein fremder Gedanke. Wir kennen Jesus, der am Kreuz auch ein priesterliches Gebet betet. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er tritt auch für die Schuld der Menschen, für die Schuld seiner Feinde vor Gott ein. Wie würde ein priesterliches Gebet aussehen für Eltern? Wie sieht in diesem Sinne hier? Herr, vergib ihnen, sie sind noch so jung, oder Herr, rechne ihnen es nicht an. Also kann ich das Thema Schuld benennen und Gott um Vergebung bitten? Ich denke schon, wir finden es hier bei Hiob. Spannend, wenn man vielleicht auch ein bisschen mal rauszoomt von diesem Opfergedanken. Wir hängen ja sehr, auch als, sage ich mal, reformatorische Christen sehr im Opfer und im Thema der Sünde und Schuld. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir verwechseln hier das Vorletzte und das Letzte. Das Opfer ist ja nur das Medium. Das Opfer von Jesus ist ja nicht der letzte Schritt, sondern der vorletzte Schritt. Denn es geht ja nicht ums Opfer an sich. Es geht ja hier nicht um Tiere töten, sondern es geht um Versöhnung mit Gott. Es geht darum, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und dem Hiob geht es natürlich auch nicht darum, dass er Tiere tötet, sondern ihm geht es darum, dass seine Kinder mit Gott versöhnt sind, dass seine Kinder in einer guten, friedvollen, erlösten Beziehung mit Gott sind, dass da nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Darum geht es im Kern. Das ist das priesterliche Anliegen, nicht das Opfer. Das Opfer ist nur das Medium, ist nur das Mittel, um genau das zu erreichen, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder intakt ist. Also wenn Eltern Priester sind für ihre Kinder, dann ist die Beziehung zu Gott, der eigenen Kinder, ein Kerngebetsanliegen. Also Herr, nimm meine Kinder als deine Kinder an. Schenk, dass sie mit dir leben. Schenk, dass sie dir nachfolgen. Und das hat mich beschäftigt, denn ich bete, wie wahrscheinlich alle Eltern hier, regelmäßig für unsere Kinder. Aber was sind meine Gebetsanliegen? Das sind natürlich Bitte um Schutz und Bewahrung am Bahnhof in Überlingen und wo sie überall sind, dass ihnen nichts passiert, dass sie in keine Schlägereien reinkommen, dass sie nicht krank werden. Ich bete für Bio und Latein und ich bete natürlich für Erfolg und dass alles gut klappt. Das sind alles gute Anliegen. Ich bete, dass sie ein rechtes Leben führen, dass sie nicht auf die schiefe Bahn kommen. Aber das priesterliche Kernanliegen, dass die Kinder in einer guten Beziehung zu Gott sind und aus dieser guten Beziehung zu Gott eben dann auch ein rechtes Leben leben. Also das sind alles sozusagen auch wieder die zweiten Anliegen. Das erste Anliegen, die Mitte ist die Beziehung zu Gott. Das hat mich herausgefordert im Gebet für die eigenen Kinder. Was sind die Themen? Was sind die Themen, für die ich beten will? Und da will ich beten, regelmäßig beten, dass sie in einer guten, tiefen Beziehung zu Gott sind. Das ist ja die Ermutigung hier, die Mitte nicht aus dem Blick zu verlieren. Also, eine meiner Thesen ist, und ich weiß, es ist ein bisschen steil, da kommt man und denkt, jetzt will der da, macht man da so einen schönen Adventsgottesdienst, zündet ein paar Kerzle an und jetzt kommt der da mit seinem Thema daher, aber es liegt mir auf dem Herzen. Eine meiner Thesen ist, Erziehung ist auch Gebet. Der Erziehungsauftrag, der endet mit 18 Jahren. Da sind die Kinder selbst groß, denke ich mal zumindest. Ich habe noch keine Kinder, die älter sind als 18. Vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn die Kinder älter sind als 18. Im Moment würde ich mal sagen, endet er mit 18 Jahren. Der Gebetsauftrag endet da nicht. Eltern dürfen und sollen beten, am liebsten täglich, solange sie leben. Für ihre Kinder. Das glaube ich. Der Gebetsauftrag endet nicht. Der Erziehungsauftrag schon, Gebetsauftrag nicht. In der Kirchengeschichte hat man da prompt eine Frau heilig gesprochen, einfach und allein deshalb, weil sie so intensiv für ihren Sohn gebetet hat. Jetzt ist das Thema hier nicht die Heiligsprechung, keine Sorge, aber diese Frau, die war tatsächlich ein ganz bemerkenswerter Mensch. Ich habe hier ein Bild, weil es natürlich viel später gezeichnet wurde, das ist die Monika. Sie war die Mutter von Augustinus. Der Augustinus wiederum, ganz berühmter Kirchenvater, auf den gehen die Augustiner zurück, nicht die Brauerei, sondern der Orden. Und Luther wiederum war selber Augustiner. Also jetzt habe ich eine ganz schöne lange Brücke gemacht bis zur Reformation und dann wären wir auch bei uns. Also das Gebet dieser Frau hat durchaus auch was mit uns zu tun. Und bevor ihr Sohn, der Augustinus, dieser berühmte Kirchenvater war, war der einfach ein antiker Lebemann vom Allerfeinsten. Hat sich da eine wesentlich jüngere Frau geholt, irgendwo aus Ägypten, und hat da halt gelebt, wie man gelebt hat damals, als Mann. Und die fromme Mutter, die Monika, die hat geweint und gebetet und ihren Gebeten nicht nachgelassen. Und manchmal wird die Monika auch mit einem Krug dargestellt. Ich habe ja so einen Krug, das ist nicht gerade ein schönes Exemplar, aber das macht ihn genau so passend, so einen Tonkrug. Ein Krug für die vielen Tränen, die sie vergossen hat für ihren Sohn. Das ist der Krug der Tränen. Mit 32 Jahren, nicht mit 18, nicht mit 16, nicht mit 14, sondern mit 32 Jahren ist der Augustinus dann umgekehrt, hat er sich dem dreieinigen Gott zugewandt, das war damals wichtig. Und 34 ließ er sich dann taufen. Da gab es also diesen Moment der Umkehr. Aber das hat viele Jahre, viele Gebete und vor allem viele, viele Tränen der Monika gebraucht. Also der Erziehungsauftrag endet mit 18, der Gebetsauftrag nicht. Und vielleicht haben manche von uns ihren Tränenkrug auch schon gefüllt. Die Kinder sind schon älter als 32 und sind immer noch keine Kirchenväter oder Kirchenmütter, sondern alles andere. Da kann ich uns nur Mut machen, dran zu bleiben im Gebet. Das ist alles, was wir können. Und das dürfen wir machen mit aller Kraft und Hingabe. Für unsere Kinder priesterlich beten, priesterlich vor Gott für sie eintreten. Und trotzdem dieses Thema der Fürbitte, gell? Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht beim Zuhören. Manche schauen mich gefühlt ein bisschen skeptisch an, aber das wird vielleicht noch. Das Thema der Fürbitte und des Gebets, das aus meiner Sicht strapaziert den Verstand und die Logik wie kaum ein anderes Thema im Glauben. Das ist intellektuell eine echte Herausforderung, wenn man drüber nachdenkt, über das Gebet. Nicht, wenn man es tut, sondern wenn man drüber nachdenkt. Und das ist auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir sagen ja, Gott tut, was er will. Wenn wir beten, tut dann Gott, was wir wollen. Tut Gott auch, was er nicht will, wenn wir es beten, nur weil wir es wollen? Braucht Gott überhaupt unsere Gebete? Oder brauchen wir selber unsere Gebete? Für wen sind die eigentlich? Und dann beten wir ja für Menschen, jetzt in unserem Thema hier, für unsere Familienangehörigen, für so wie die Monika, für den Augustinus oder für unsere eigenen Kinder. Aber was, wenn die gar nicht mit Gott leben wollen? Macht es Sinn, gegen den freien Willen eines Menschen anzubeten? Und wenn es Sinn machen würde, dann wäre das ein äußerst bedrohlicher Gedanke. Dann ist der Wille nicht so frei und dann haben wir das ja in der Hand. Oder dann können wir ja aktiv dazu beitragen, ob ein Mensch umkehrt oder nicht. Dann wird es eine enorme Verantwortung. Also da sind schon einige Fragen mit diesem Thema verknüpft. Das ist mir sehr bewusst. Und ich kann diese Fragen alle jetzt nicht wirklich beantworten. Aber ich dachte, ich stelle sie mal. Oft ist es sehr erlösend, wenn man die Dinge einfach mal sagt. Das kann sehr befreiend sein und dann geht man einfach weiter. Ich habe natürlich persönlich auch keinen Stress mit diesen Fragen. Ich kann die ganz gut aushalten. Ich denke, im christlichen Glauben, da geht es einfach darum, zu tun. Das zu tun, was Jesus uns lehrt und was er sagt. zu beten, das umzusetzen, und dann erleben wir die Wahrheit. Wir erfahren die Wahrheit. Wir erfahren sie nicht im Kopf, im drüber nachdenken. Wir erfahren sie im Tun, im Vollzug, im Vertrauen und im Ausprobieren. Und mit dem Gebet, würde ich sagen, ist es genauso. Und da dürfen Fragen bleiben. Da dürfen auch bohrende Fragen im Hinterkopf bleiben. Das ist kein, da muss man sich nicht zu Tode stressen mit. Das kann man vor Gott aushalten und ihm hinlegen und einfach dann weitergehen. Und natürlich wird schon natürlich versuchen, Antworten zu finden. Aber ganz einfach wird es da nicht mit den Antworten. Eine Geschichte aus der Bibel hat mich an der Stelle, wenn es um Gebet geht und Gebet für die eigenen Kinder, nachhaltig berührt. Das ist die Geschichte eines Papas, der zu Jesus kommt. Markus Evangelium, einige von euch werden die Geschichte kennen. Herausforderung haben wir schon durch. Jesus fährt mit dem Boot über den See, ans andere Seeufer, im Markus Evangelium 5, also relativ früh. Ich gehe gerade in Vers 22 rein, da kam ein, also er steigt aus dem Boot raus, ein Riesentumult, Riesenmenschenmenge, wie auf dem Weihnachtsmarkt, so viel ist da los. Und dann kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn und warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich: Meine kleine Tochter ist todkrank, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm, eine große Menschenmenge umdrängte ihn und folgte Jesus. Also Jesus, der schlägt da auf irgendwie am anderen Seeufer, warum auch immer er da hin wollte, das wird da nicht so beschrieben. Und dann kommt ein Papa, ein Synagogenvorsteher hier, so eine Art Ältester wahrscheinlich oder was weiß ich, Teamleiter. Und er wirft sich Jesus vor die Füße, wirft sich Jesus in seiner ganzen Verzweiflung vor die Füße, schmeißt sich dem Jesus in den Weg. Der verhindert, dass Jesus einfach weitergeht. Jetzt müsste er Jesus über diesen Jairus drübersteigen. Und das verhindert er in seiner Verzweiflung. So energisch wirft er sich dem Jesus in den Weg. Und dann bittet er ihn dringlich, also nicht einfach so, ich hätte da mal ein Anliegen, ich hätte da mal sowas. Könntest du bitte, mit Dringlichkeit, Jesus, in aller Verzweiflung eines Papas oder von Eltern, deren Kinder krank sind. Meine Tochter ist todkrank. Und er bittet in interessanter Weise tatsächlich um Rettung. Hier steht wirklich, also das Wort kann man auch mit Rettung wiedergeben. Also er betet auch hier sehr priesterlich, er betet ganzheitlich. Es geht um Heilung und um Rettung. Es geht ihm um seine Tochter, sowohl der innere wie auch der äußere Mensch. Und die meisten von euch werden das kennen, wenn die eigenen Kinder krank sind, ist das richtig fürchterlich. Das ist was richtig Schlimmes. Und wenn sie schwer krank sind, ist es noch schlimmer. Die eigene Machtlosigkeit, wir haben das an 2, 3 Stellen erlebt bisher mit unseren Kindern, den Schmerz der Kinder und die eigene Ohnmacht. Das ist ein furchtbares Gefühl. Es ist wirklich schrecklich, das aushalten zu müssen, dass die Kinder krank sind oder schwer krank oder in dem Fall hier im Sterben liegen. Heile sie und rette sie. Das Kind kann natürlich selber nicht mehr kommen, aber der Papa, der kann für das Kind bei Jesus eintreten. Und ich würde mal sagen, wenn es hier eine Bibelstelle gibt, die das beschreibt, das Gebet für die eigenen Kinder, dann ist es doch diese. Dieser Papa, der geht direkt zu Jesus und setzt sich dort für seine Tochter ein. Das Gebet. Wir gehen zu Jesus mit unseren Anliegen. Wir werfen uns ihm in den Weg. Wir sind Jesus. Wir haben eine Not. Wir haben da einen Riesenschmerz. Jesus, bitte heil du. Bitte mach du. Also aus meiner Sicht ist das ein Bibeltext über Gebet, über Fürbitte. Und wir sehen, und das ist das Schöne an dieser Geschichte, Gebet ist nicht wirkungslos. Was auch immer Jesus gerade tun wollte, wo auch immer er gerade hingehen wollte, er lässt sich da von diesem Jairus überzeugen. Nee, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich gehe jetzt mit dir, ich gehe jetzt mit zu deiner Tochter. Also sein Herz wird da angerührt. Und ich erzähle die Geschichte noch fertig. Einfach weil sie so wunderbar ist. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Lehrer nicht weiter bemühen. Ich habe eine Nachbarin, ihr Lebensmotto ist: Schlimmer geht immer. Und das erleben wir hier: Schlimmer geht immer. Gerade jetzt, und das kennt ihr vielleicht auch, gerade wenn man anfängt zu beten, wenn man in den Gebetskampf hineingeht, man sagt: Jetzt setzen wir uns ein, gerade dann kommt die Nachricht, das Kind ist tot, ist gestorben. Braucht ihr eigentlich jetzt euch nicht mehr anstrengen? Das ist durch. Manchmal passiert genau das, wenn wir beten, dann wird es erstmal so richtig schlimm. es wird noch schlimmer, als wir es uns hätten vorstellen können. Genau das passiert dir. Jesus hört sich das an und dann sagt er zu dem Synagogenvorsteher, zu dem Jairus, erschrick nicht, hab nur Vertrauen, nur Vertrauen. Ja, das ist ganz schön gewaltig, jetzt zu Gott zu vertrauen, in so einer Situation Vertrauen aufzubringen. Erschrick nicht, hab keine Angst, das kommt schon gut. Das klingt fast wie ein billiger Trost, aber wir kennen Jesus und wir wissen, dass bei Jesus es kein billiger Trost ist, sondern er ist der Herr über Leben und Tod. Und bei Jesus hat selbst der Tod nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Egal welches Schicksal einem Mensch ereilt und wenn es der Tod ist, dieser Tod hat bei Jesus nicht das letzte Wort. Wir glauben an eine Rettung, an eine Heilung, an eine Erlösung nach dem Tod. Das kann und wird Jesus schenken und das klingt ja auch an. Und Jesus geht, setzt dann seinen Weg fort. Jetzt zieht er's durch. Erst hat er andere Pläne gehabt, jetzt zieht er's durch. Und Vers 39, er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Also hier wird lauthals geschrien, geschluchzt, geweint. Und dann sagt Jesus, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Wer schon mal in einem Haus war, in dem ein toter Mensch aufgebahrt war, oder ein totes Kind, wer das schon mal erlebt hat, der ahnt vielleicht, was das... Also die lachen nicht ohne Grund, das ist ja... Muss man sich mal vorstellen, in diese Spannung hinein. Da wirkt es manchmal, das Vertrauen in Jesus angesichts des Todes oder angesichts von so einer schlimmen Situation fast absurd, fast lächerlich, fast komisch. Deshalb lachen sie den Jesus aus, was soll das? Aber Jesus ist ja auch nicht ganz so zärtlich beseitet. Er aber warf sie alle hinaus. Jetzt reicht's, raus hier. Nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand, nimmt die Hand des Kindes, des toten Kindes und sagte, Talitha kum. Talitha kum heißt übersetzt, steh auf Mädchen. Talitha kum. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Alle waren entsetzen. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Es war 12 Jahre alt, genau. Zwei Worte genügen, oder eins hätte wahrscheinlich auch genügt, aber zwei Worte in dem Fall. Talitha, komm, aramäisch, Mädchen, steh auf, steh auf. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, wir dürfen uns vor Augen halten, wenn wir eintreten vor Gott für unsere Kinder oder auch für andere Kinder, dann reden wir ja nicht zu irgendjemand. Wir reden genau zu diesem Jesus. Wir reden zu dem, der seinen Weg geändert hat. Wir reden zu dem, der Macht hat über Leben und Tod. Das ist einer, der ein großes Herz hat für die Eltern und ihre Sorgen und ihre Anliegen. Und das ist einer, ich meine, das eine ist ja ein großes Herz zu haben und sich Mitleid zu empfinden, aber das andere ist dann auch noch die Macht zu haben, etwas zu ändern. Und bei Jesus haben wir beides. Er hat ein großes Herz für die Eltern und er hat gleichzeitig auch die Macht. Er hat gleichzeitig auch die Macht, so eine Situation zu ändern, vom Tod ins Leben zu rufen. Jetzt habe ich vorher über die schwierigen Fragen gesprochen vom Gebet. Könnte man jetzt nochmal hier ein bisschen nachdenken. Hat der Jairus mit seinem Gebet das Kind geheilt? Nein, hat er nicht. Hätte Jesus das Kind geheilt, wenn der Vater, der Jairus, nicht zu Jesus gekommen wäre? Bisschen spekulativ, ich würde sagen, nein. Kann ich das erklären? Ist das gerecht? Nein, ist es nicht. Ich weiß nur, das Kind, diese Tochter des Jairus, war wahrhaft privilegiert. Wahrhaft privilegiert. So wie der Augustinus wahrhaft privilegiert war, so wie unsere Kinder wahrhaft privilegiert sein können, wenn wir vor Gott für sie eintreten, wenn wir beten. Auch wenn ich alle Fragen nicht beantworten kann. Aber eins weiß ich, dass Gott uns Eltern nahe ist. Dass er uns nahe ist, dass er unsere Gebete hört, noch gern hört und erhört. Und vielleicht ist es auch deshalb so, dass er uns Eltern oder Menschen, die für Kinder beten und eintreten, können ja auch Onkel und Tanten sein, deshalb so nahe ist, weil diese Liebe von den Eltern zu den Kindern eine besondere Qualität hat. Weil es in der Regel eine Art von reiner Liebe ist. Jesus sagt ja mal, das ist ganz interessant, in der Bergpredigt: Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Brot bittet? Papa, können wir zu McDonald's? Okay, fahren wir zu McDrive und ich gebe dir dann einen Stein. Das wird man doch nicht machen. Wenn man schon dahin fahrt, dann gibt's natürlich auch was. Würden wir doch nicht machen. Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Unsere Kinder bitten nicht so viel um Fisch. Deshalb komme ich da gar nicht hin versuchen. Aber natürlich würde ich ihnen ja auch das nie abschlagen. So schlecht ihr auch seid. Das regt mich immer auf, wenn ich das lese. Aber stimmt halt. Ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Ihr gebt es ihnen. Auch wenn ihr schlecht seid. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wir sind so. Wir Menschen. Auch wenn wir schlecht sind. Für unsere Kinder wollen wir das Beste. An einer anderen Stelle sagt Jesus, das machen alle, zu den ihresgleichen gut sein. Aber wir sind so. Auch der Mafia-Boss und der Neonazi und der Zuhälter mit den eigenen Kindern meint es die in der Regel immer gut. Immer. Und da ist eine Art besondere Liebe drin. Und hier, die Point ist hier, Gott ist ja nicht so. Gott ist ja kein Neonazi und kein Zuhälter. Gott ist ja gut, er ist ja wirklich gut. Und wenn es die Schlechten und wir Schlechten schon so gut mit unseren Eltern meinen, wie viel mehr denn Gott? Also wenn wir als Mamas oder Papas beten, dann vertraue ich darauf, dass da eine ganz, ganz besondere Kraft drin liegt. Auch wenn das erwünschte und erhoffte Wunder manchmal ausbleibt. Ich will Fürsprecher und Priester für die Kinder sein. Und trotzdem, das würde ich als eine Gefahr bezeichnen, gibt es im Gebet für die Kinder auch Schwierigkeiten, vielleicht auch eine Gefahr. Und es gilt nicht nur für die Kinder, sondern es gilt für Fürbitte im Allgemeinen, so wie im Grunde alles, was ich jetzt sage, für Fürbitte im Allgemeinen gilt. Es gibt die Gefahr, dass wir die Fürbitte als Werkzeug missbrauchen, dass wir meinen, die Fürbitte wäre eine Möglichkeit, wie sich unsere Wünsche, wie sich unsere Vorstellungen und Visionen, wie man die durchsetzen kann. Also, dass wir nicht mehr beten, dein Reich komme, dein Wille, dass wir nicht mehr priesterlich beten, sondern dass wir aus unserer eigenen Kraft und aus unserer eigenen Vorstellung, die ja sehr beschränkt sind, oft beten und andere dann mit unseren Gebeten erdrücken. Gott soll unsere Weltsicht klar machen. Wir benutzen das Gebet als Werkzeug, um unsere Ansichten, unsere Vorstellungen und unsere Wünsche zu realisieren. Und das gilt jetzt nicht nur für die Kinder, das gilt in der Gemeinde vielleicht sogar im Speziellen. Dass wir da meinen, wir müssen jetzt das, was wir denken, was so wichtig und was so dran wäre, das müssen wir jetzt Gott im Gebet sagen, dass sich das dann durchsetzt. Dabei sagt doch Jesus, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir versuchen uns immer auf Gottes Anliegen einzuschwingen und nicht auf unsere eigenen. Und das bedeutet, das kann zum Beispiel heißen, dass anstatt unsere Kinder loszulassen, so wie es uns der liebende Vater mit seinem Sohn vormacht im Lukas-Evangelium, anstatt ihre Entscheidungen zu respektieren, anstatt sie unserem Herrn zu überlassen und sie wirklich unserem Herrn zu überlassen, dass wir dann da klammern und sagen, nein, lieber Gott, schenk, dass mein Sohn erkennt, dass die Partnerin, die er da hat, also wirklich nichts ist. Oder schenk, dass meine Tochter erkennt, dass es doch gut wäre, wenn sie noch studieren würde. Ist doch so wichtig, Herr, du weißt, ohne Studium hat man heutzutage und so weiter. Das ist solche Gebete, würde ich sagen, die sind fast übergriffig. Es kommt der Punkt, da dürfen wir auch loslassen und auch im Gebet das Loslassen üben. Ich sage nicht beten, aber ich sage das Gebet nicht missbrauchen. Trotzdem beten, aber eben aus Gottes Perspektive heraus beten. Sein Reich soll kommen. Seine Anliegen beten für unsere Kinder. Also in Gottes Gedanken hineinzugehen, auch für unsere Familien, für unsere Kinder. Ein Bild, wie so ein Gebet aussehen könnte, finden wir bei der Kindersegnung von Jesus. Damals wollten einige Leute ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie bete. Was machen die Eltern? Sie bringen ihre Kinder und überlassen sie erstmal Jesus. Sie überlassen sie, sie legen sie in die Hände von Jesus. Er darf, er soll. Und lassen ihre eigenen Kinder los, lassen ihre Finger raus, könnte man mal sagen. Lassen ihre Finger draußen. Und das kann man auch tun, wenn die Kinder keine Säuglinge mehr sind. Steh unserem Sohn bei. Das kann man natürlich beten. Rechne die Schuld unserer Kinder nicht an. Geh mit ihm, sei ihm nahe, segne ihn, beschenk du ihn. Aber nicht meine eigenen Vorgaben zur Norm machen. Im Vertrauen, Jesus die Kinder anvertrauen. Ich habe ein schönes Gebet gefunden, nicht ganz perfekt, aber ich fand es schon mal gar nicht schlecht. Das möchte ich euch vorstellen, dass so ein Gebet sein könnte, dass wir beten können. Lieber Vater, Sie sind draußen und ich kann Sie nicht behüten. Je größer Sie werden, umso weniger kann ich Sie begleiten. Sie gehen Ihre eigenen Wege und mir bleibt nichts, als Sie dir anzuvertrauen. Das können wir tun. Das ist Gebet. Wir können unsere Kinder Gott anvertrauen. Gib ihnen gute Kameraden, Freunde und Erwachsene, die sorgsam mit ihnen umgehen. Psalm 1. Der Umgang prägt einen Menschen. Schenk, dass er Menschen hat. Schenk, dass unsere Kinder Menschen um sich herum haben, die sie im besten Sinne prägen. Behüte sie im Verkehr, dass sie nicht in Gefahr beraten und niemand in Gefahr bringen. Ja, unsere Kinder sind auch Sünder, da sind auch schlecht, da darf man sich keine Illusionen machen. Bewahre sie, dass sie nichts Unrechtes tun, wenn sie unter sich sind. Das klingt ja doch nach Hiob. Und gib vor allem das eine, dass sie gerne wieder heimkommen, dass sie sich auf ihr Elternhaus freuen und es lieben. Und gib uns allen, dass unser Haus ihnen zeigt, was es heißt, zu Hause zu sein bei dir, daheim im Haus. Und ich würde noch weitergehen wollen, dass eben das gib und schenk, dass die Kinder aus und mit deiner Liebe leben. Und gib und schenk, dass ich als Vater ein kleines Abbild von dir als Vater sein kann oder als Mutter, kann man das genauso beten. Also dass unser ganzes Familie sein, dass unser Familienleben ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Abglanz von Gott ist und von seinem Wesen. Also waren jetzt viele Gedanken und Impulse für Eltern in einem Satz. Lasst uns dafür sorgen, dass unsere Kinder, egal wie alt sie sind, wahrhaft privilegierte Kinder sind, wie die Töchter des Jairus, wie der Augustinus, und lasst uns nicht aufhören zu beten, auch wenn wir womöglich schon viele Tränen geweint haben. Und zum Schluss schlage ich vor, dass wir den Anfang des Vaterunsers mit uns beten, dass wir aufstehen und das gemeinsam bewusst beten. Ich lese es kurz vor, ihr kennt das Vaterunser, aber da muss man jetzt drauf aufpassen, dass man da nicht in eine alte Liturgie verfällt. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unseren Familien. Punkt, Ende, Amen. So wollen wir es beten. Ja? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unseren Familien. Amen. Genau so. So soll es passieren. Sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen in unseren Familien. Ich habe noch eine kleine Übung mitgebracht oder eine Möglichkeit, dieses Gebet nicht nur für sich im Herzen zu sprechen, sondern das auch ganz bewusst zu vollziehen. Jetzt in der Lobpreiszeit steht hier dieser Krug der Tränen und dann liegen hier noch Zettel und Stifte. Und wer das will, ich will mein Kind jetzt, heute Morgen ganz bewusst vor Gott bringen. Der ist eingeladen, den Zettel zu nehmen, einen Stift, den Namen da drauf zu schreiben und den Namen in diesen Krug zu machen. Es müssen auch nicht Kinder sein, es können auch Menschen, die euch auf dem Herzen sind. Natürlich gern Kinder, aber auch andere. Einfach sagen, jawohl, Jesus, ich überlasse dir diesen Mensch. Ich tue diesen priesterlichen Dienst heute Morgen für diesen einen Menschen. Und ich überlasse ihn dir. Und wenn wir es getan haben, dann können wir es auch loslassen. Und dann können wir uns ganz auf Gott ausrichten und sagen, okay, Herr, du wirst gut machen, egal wie die Situation ist. Dir will ich vertrauen. Amen.